Körper, Geist, die ethnokulturelle Identität und der Biologismus. Servus Leute, liebe Grüße aus dem Stadtrandgebiet von Wien. Ich überfahre gerade die Stadtgrenze und spreche in einer wieder theoretisch-philosophischen Audioanalyse über Grundlagen eines identitären Weltbildes. Identitär sein heißt, mit vollem Verständnis und vollem Bewusstsein für den Erhalt der ethnokulturellen Identität einzutreten. Volles Bewusstsein umfasst logischerweise auch ein Verständnis dessen, was überhaupt unsere ethnokulturelle Identität ist. Die ethnokulturelle Identität, ich will nicht in Breite darauf eingehen, ich bin nur gerade ein bisschen im Stoff, weil ich letzten Sonntag eine Schulungseinheit dazu gehalten habe, ist ein Fall der kollektiven Identität zu unterscheiden von der individuellen Identität. Und zwar insofern, als sie die eigene politische Gemeinschaft, die eigene Großgruppe in Form der Ethnie und der Kultur betrifft. Und als solches ein wichtiger Aspekt, auch der die individuelle Identität entscheidend mitprägt. Und wir wollen diese eben erhalten und verteidigen in ihrer Existenz, in ihrem Bestehen, aber auch in ihrem ethischen Wert, in ihrem Dasein und in ihrer Existenz, weil sie heute auf verschiedenen Ebenen bedroht ist. Ihre Existenz wird geleugnet, zugleich wird sie verteufelt und man arbeitet an ihrer inneren geistigen und äußeren demografischen Auflösung. Wobei ich nicht behaupte, dass ein Masterplan etc. pp. Ihr kennt schon meine Haltung zum Strohmann-Argument des Bevölkerungsaustauschs. Jetzt wollen wir ein bisschen auf diese ethnokulturelle Identität eingehen. Warum nennen wir das ethnokulturelle Identität? Weil der Begriff eine nach Heidegger formale Anzeige ist. Der Begriff ist also höher angeordnet und umfassender als zum Beispiel der Begriff Nation oder Volk oder Sippe oder Stamm oder Population, was auch noch anderes für bestimmte Bezeichnungen für Menschengruppen gibt, weil er verschiedene Ausprägungsformen ethnokultureller Gemeinschaften, also kollektiver Identitäten, die sich nach Herkunft und nach Kultur exklusiv definieren, umfasst. Beispiel, das ich immer bringe, ist, Hermann der Cherusker war zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Nationalist, weil die Idee einer Nation, der Begriff Nation, den kann man zwar zurückprojizieren, ja, aber in der Form für die germanischen Stämme nicht Bestand hatte, aber er war ein Identitärer, denn er hat natürlich eine bestimmte ethnokulturelle Identität, seinen Stamm und den Stammesverband der germanischen Stämme gegen Rom verteidigt und versucht, gegen Rom zu einigen. Und entsprach damit natürlich auch dem, was wir heute noch als Identitäre vertreten. Also für uns sind dann Begriffe wie Nation und Volk wichtige und entscheidende Begriffe, insbesondere der Volksbegriff hat eine größere Dauer und eine größere Breite, ja, während der Nationsbegriff verschiedene Wandlungen durchmacht. Ich verweise hier auf die Interpretation der Geschichte von Karl-Heinz Weismann. Aber der Begriff der ethnokulturellen Identität ist dem theoretisch überlegen, weil er genauso zum Beispiel Leonidas umfasst, denn auch die Spartaner haben ihre ethnokulturelle Identität verteidigt und bewahrt, die ganz spezifisch ausgestaltet war. Diese ethnokulturelle Identität hat zwei Seiten und drei Ebenen, eine kulturelle und eine ethnische Seite, wie der Name sagt, und wir unterscheiden auch noch geistig zur besseren Systematisierung eine regionale, eine nationale und eine supranationale Ebene. Darauf, wie gesagt, einzugehen, das führt jetzt zu weit. Auf MS Live Plus im Unterstützerkanal findet ihr einen Mitschnitt meiner Vorlesung dazu. Das werde ich da wahrscheinlich reinstellen. Einfach auch ein kleines Dankeschön an alle Leute, die mich regelmäßig mit einem kleinen Obolus unterstützen. Worum es mir hier geht, ist ein Irrtum, den man als Biologismus bezeichnen könnte. Und das wäre die Reduktion der ethnokulturellen Identität auf ihre rein biologische und materielle Ebene. Warum ist der so wichtig? Weil im rechten Lager natürlich der Irrtum eines Kulturalismus seltener vorkommt. Das ist die Grundlage des Civic Nationalism. Der Gedanke, dass eben die nationale Identität ausschließlich auf Sprache und Kultur aufbaut, man also einen vollkommen Volksaustausch und Bevölkerungsaustausch demografischerseits vornehmen kann, ohne dass damit die Kultur, die Sprache, die Identität und damit das Gemeinwesen, der Staat an sich, das Land an sich, sich verändern würde, vornehmen könnte. Das gaukeln uns die gaukelten uns die Multikultis vor. Sie haben gesagt, nein, das ist kein Problem, es ist nur Hautfarbe und sei doch kein Rassist. Und die haben ja auch die Lederhose an und unser Land bleibt gleich. Und wovor habt ihr Angst? Ihr könnt ja nach wie vor Schnitzel essen. Es kommt ein bisschen Diversity hinein, aber letztlich geht es ja nur um Oberflächlichkeiten. Und was hast du gegen Menschen anderer Hautfarbe? Das ändert ja nichts an deinem Land, nimmt dir ja nichts weg von deiner Kultur. Jetzt sehen wir da, wo ein Bevölkerungsaustausch stattgefunden hat, haben wir eine vollkommen andere Kultur, einen anderen Lebensalltag, eine andere Sprache, andere nationale Identitäten, eine andere Religion und einen Verlust unseres Landes, unserer Identität und Selbstbestimmung und Kultur. Ist auch selbstverständlich, klar, denn die Kultur und Sprache, die ein Volk herausbringt, dazu gleich später mehr, hat natürlich auch etwas mit diesem Volk und seinem Wesen, seinem körperlichen Dasein, seiner Mentalität, seinen Eindrücken zu tun. Und die DNA, die Genforschung macht unglaubliche Fortschritte durch DNA-Tracking und immer, ich merke schon, ich fange dazu mehr anderen an, ich kenne mich da jetzt nicht wirklich in der Terminologie richtig aus, aber ich glaube, ich verstehe das Prinzip und das Konzept dahinter, indem man eben immer stärker die DNA entschlüsseln kann, es immer stärker auch lokalisieren kann auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und über soziale Forschung auch immer stärker bestimmte Verhaltensweisen kartografieren kann, sieht man, dass extrem viel, viel mehr als wir glauben, mit bestimmten genetischen Markern zusammenhängt. Und daher, das legt die empirische Untersuchung nahe, vielleicht nicht zurückgeführt werden kann, darauf aber dennoch stark zusammenhängt mit bestimmten Genen. Möchte ich nur vorweg schicken, also ich leugne das nicht, sondern ich glaube, dass es hier ein großes Tabu gibt, fälschlicherweise. Es bräuchte viel mehr Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Biologie, DNA, Genen und bestimmten sozialen Phänomenen von Ausgabeverhalten, Krankheiten, Bräuchen über Kriminalität. All das müsste man viel genauer und viel stärker untersuchen, weil es eben echte, reale Konsequenzen auf die Politik hat. Und es zu leugnen und auszublenden und zu ignorieren, führt logischerweise nicht zu einer besseren und gerechteren Welt, sondern nur zu einer chaotischeren Welt, die Spannungen aufbaut, Ungerechtigkeiten aufbaut, die sich tatsächlich dann in echten Problemen, echten Chaos und echten Gewaltakten entladen können, wenn man nicht rechtzeitig auf sie eingeht und mit ihnen umgeht. Aber, und das ist ein entscheidender Punkt, die ethnokulturelle Identität eines Volkes lässt sich ebenso wenig wie die individuelle Identität eines Menschen bloß auf biologisches, auf physikalische und damit auch in Zahlen und Daten messbare Vorgänge reduzieren. Was meine ich damit? Reduzieren heißt, man kann komplexe Dinge auf simple Dinge zurückführen. Bei mathematischen Formeln ist das völlig klar, man hat eine hochkomplexe Formel, aber wenn man da einige Faktoren rausstreicht, die redundant sind, kann man diese Formel auf eine einfache Formel reduzieren und zurückführen. Die komplexe Formel braucht man eigentlich gar nicht, um etwas zu erklären und zu verstehen. Meiner Meinung nach kann man aber das Dasein, das menschliche Dasein, nicht ausschließlich aus biologischen und damit letztlich physikalischen Vorgängen verstehen. Was ist die Biologie? Das ist die Lehre vom Leben. Aber die Biologie, so wie sie heute verwendet wird, ist vor allem eine chemische Wissenschaft. Man kann chemisch auch gar nicht wirklich verstehen, was das Leben ist. Man kann aber Emergenz- und Begleitphänomene des Lebens von der DNA als dem Schlüssel und dem Bauplan, um es mal sehr konstruktivistisch auszudrücken, bis hin zu Zellen, chemischen Vorgängen, der Struktur des Gehirns, kann man sehr viele Dinge untersuchen, kann auch Dinge physikalisch beeinflussen, wenn man bestimmte Gehirnregionen animiert und motiviert oder ausschaltet, hat das auch Auswirkungen auf das Verhalten. Ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert. Aber man kann nicht endgültig damit das menschliche Leben oder das menschliche Bewusstsein erklären. Und auch wenn ihr euch selber anschaut, euer eigenes Phänomen, klar, wenn ihr euren Körper ruiniert und wenn man eure Körperfunktionen beeinträchtigt, hat das auch eine direkte Wirkung auf euren Geist, auf euer Denken oder auf euer Bewusstsein, um das Wort zu verwenden, dass man jetzt das an dem ich auch Kritik habe. Aber es ist auch denkbar, dass ihr hirntot werdet, dass man euren Körper einfach nur physisch am Leben haltet. Vielleicht kann man später sogar irgendwie eine Software oder eine Steuerfunktion in euer Gehirn einleiten, mit elektronischen Impulsen euer Sprachzentrum aktivieren, um eine biologisch-fleischliche Simulation von euch zu erzeugen, sondern Androiden, ja, dessen Herz auch künstlich durch Elektroimpulse am Schlagen gehalten wird, möglich, wer weiß, ja, aber das seid dann eben nicht mehr ihr. Sprich, es gibt auch einen geistigen Aspekt, der das Physische braucht, ist wahrscheinlich als Träger, aber der nicht hundertprozentig in ihm aufgeht und von ihm abhängt. Und so nehmen wir auch unseren eigenen Daseinsprozess wahr, so wie ich gerade im Auto fahre. Ich habe meine Hände, ich spüre meine Hände am Lenkrad und ich habe vielleicht Hunger oder bin ein bisschen müde, ein bisschen Kopfweh. Ja? Das sind alles so Eindrücke und Erfahrungen, die ich permanent erlebe. Husserl hat das perfekt beschrieben. Ja? An meinem Körper, dann aber auch meine Umwelt, um meinen Körper herum. Aber letztlich ist da doch mein Bewusstsein, ich erwähne das Wort jetzt einfach provisorisch, etwas, das nicht direkt 100% mit meinem Körper zusammenhängt. Und wenn ich jetzt einen Zehen verliere, habe ich nicht 2% meiner Existenz verloren. Ich bleibe hier im Bereich und in der Sprache des sehr Laienhaften, weil ich eben verstanden werden möchte. Der Körper und der Geist sind also Phänomene, die einander brauchen, im menschlichen Dasein zusammengehörig vorkommen und einander bedingen und beeinflussen. Denn wenn es mir körperlich richtig mies geht und mir gerade übel ist, weil ich zu viel getrunken habe am letzten Tag, dann werde ich auch wahrscheinlich keine großen Romane schreiben, Reden halten können oder alle möglichen Lebensprobleme in Angriff nehmen, weil ich auch geistig ziemlich beschäftigt gerade bin mit meinem körperlichen Zustand. Aber wenn ich depressiv werde, dann kann ich auch den gesündesten Körper, die bestfunktionierendsten Lungenflügel und den schönsten Stoffwechsel und die hochfunktionalsten Mitochondrien haben. Es bringt mir nichts, ich liege trotzdem schlaff den ganzen Tag im Bett. Jetzt kommt aber das reduktionistische Argument, das sagt, ja, aber diese Depression ist letztlich auch in der DNA, auch genetisch bedingt. Alles, jeder Gedankenprozess ist letztlich determiniert durch die Gene und durch irgendeine physikalische und eine biologische Kraft, die wir halt nur noch nicht entschlüsseln können. Eines Tages werden wir sie aber entschlüsseln können und zu 100% aus einer DNA-Analyse vorhersagen können, was ein Mensch macht und was ein Mensch tut. Und an dem Punkt bin ich entschieden anderer Meinung. Genauso auch, wie ich auch das auf ein Volk übertragen, entschieden anderer Meinung bin, wie wenn jemand sagt, man kann die gesamte Kultur und Kulturgeschichte eines Volkes, das wird noch komplexer, weil hier einzelne individuelle Akte, Sprachakte, soziales Verhalten im Widerstreit und Zusammenwirkung zueinander, so etwas wie Kultur und Brauchtum erzeugen, all das, gibt gewisse Extrempositionen, die das sagen, kann man letztlich aus der DNA, aus den Genen des Volkes ableiten. Die Kultur ist nichts anderes, ich glaube, das hat Richard Spencer mal gesagt, als der Nebel und Dunst, der aufsteigt von einem See. Und dieser See, das sind die Gene und die DNA. Erneut sage ich, man kann sehr viel und sehr viele Dinge, viel mehr als viele glauben, aus Genen und DNA ableiten. Aber zuletzt gibt es auch eine Sphäre des Bewusstseins, des Geistes, im Reich der Freiheit, wie das Kant nennen würde, in dem es eine Willensfreiheit gibt, Entscheidungsfreiheit, eine Möglichkeit, sich für oder gegen Veranlagungen zu entscheiden, Möglichkeiten wahrzunehmen, dem Trieben zu folgen, den Trieben zu entsagen und letztlich auch Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen sind im eigenen Leben Verhaltensentscheidungen, wie zum Beispiel, saufe ich mich an oder nicht, mache ich Sport oder nicht, gründe ich eine Familie oder nicht. Und all diese Entscheidungen haben auch biologische Auswirkungen und es gibt ja epigenetische Effekte, die dann zum Beispiel auch bestimmte genetische Veranlagungen auslösen, verschlechtern oder hemmen oder einhegen können. Und auf einer nationalen Ebene wäre das dann die Frage, wie verhält sich das Volk? Schützt es seine Grenzen? Behauptet es sich im Daseinskampf oder wird es zum Sklaven- und Philachenvolk eines anderen und nimmt dann auch dessen kulturelle und später auch genetische Prägung in sich auf durch den Zustand der Unterjochung? Lässt das Volk das Eindringen fremder Bräuche, Religionen zu oder nicht? All das sind Prozesse meiner Meinung nach, die auch durch Willenskraft, durch Entscheidungen, durch Glaubensstärke Einzelner entschieden werden, die dann kollektiven Entscheidungen sich niederschlagen, die meiner Meinung nach nicht genetisch absolut determiniert sind. Denn, und jetzt kommt das zum entscheidenden Punkt und Schlüssel auch meines Arguments. Ja, wenn man davon ausgeht, dass all das letztlich genetisch determiniert ist, dann hat man auch als Nationaler, als Rechter, als Patriot gar kein Argument mehr gegen den Bevölkerungsaustausch. Natürlich auch nicht gegen fremde Religionen. Viele Leute, die so argumentieren, sagen ja auch zum Beispiel, das Christentum ist eine fremde Religion, die nach Europa eingedrungen ist. Gut, aber die Bereitschaft, diese fremde Religion anzunehmen, muss dann ja auch in Europa genetisch prädestiniert gewesen sein. Es muss also in der DNA von Kaiser Konstantin irgendwo festgelegt sein, dass er das Christentum zur Staatsreligion machen wird. Ja? Und in der DNA von irischen und schottischen Missionaren, dass sie dann die germanischen Länder missionieren. Auch der Bevölkerungsaustausch jetzt, der ethnische Selbsthass, ist etwas, das lange Zeit schon in der DNA angelegt sein, gewesen sein muss und uns jetzt determinieren dazu, dass wir dem Verfallen uns nicht dagegen wehren können. Noch einmal, ich behaupte nicht, dass es gewisse Veranlagungen gibt, einen Hang zu etwas, der zum Verhängnis werden kann, und dass man das nicht schonungslos aufdecken und untersuchen soll. Ich finde das hochinteressant und wichtig, und ich finde, dass hier die ganzen Tabus bezüglich eben dieser DNA-Untersuchung und genetischen Untersuchung fallen müssen. Denn man kann als Mensch, der auch von einer Wahrheit und religiösen Überzeugung erfüllt ist, keine Angst haben vor empirischen Wahrheiten. Wovor man aber warnen und wehren sollte, um mit Rilke zu sprechen, ist zu glauben, dass man alles reduzieren kann auf diese empirischen Wahrheiten und auf diese empirischen Funde. Und den klarsten Beweis sehen wir ja jetzt, vollkommen ungeachtet der ständig neuen Ergebnisse und Entwicklungen im Bereich genetischer Forschung, die eher einem rechten Weltbild recht geben, erleben wir einen Amoklauf gegen die Wissenschaft, gegen die Realität, einen Amoklauf des Egalitarismus, des Transgenderismus und des Multikulturalismus, in dem vollkommen gegen all diese Regeln und Erkenntnisse gehandelt wird politisch, um immer instabilere und wahnwitzigere Gebilde zu erzeugen. Warum wird so gehandelt? Weil auf einer tieferen Ebene Emotion, Grundstimmung, Überzeugung von Wahrheit und vor allem ethische und moralische Pflichten die Entscheidungsträger, die kulturellen Eliten dazu treiben und nötigen, so zu handeln, weil sie der Ansicht sind, dass sie sonst falsch und böse handeln. Und gerade diese Kategorien von Gut und Böse, von Wahr und Unwahr, sind Bereiche, wo meiner Meinung nach ein Reduktionismus gesprengt wird. Entscheidet es also nicht nur, welche genetische Veranlagung man hat und welchen DNA-Satz und DNA-Pool ein Volk hat, sondern auch wie es sich verhält und vor allem welche Ideen, welche Ideologien, welche Religionen vorherrschend sind und die dann aber auch dazu führen, über ihre Politik und über ihre, ich sage jetzt ein böses Wort, Biopolitik, nämlich die Beförderung bestimmter Eheverhältnisse, bestimmter Einwanderungs- oder Grenzregime, bestimmter Typen, die dann durch bestimmte Politiken und Ideologien in der Gesellschaft zum Prosperieren gebracht werden, auch zum Kinderreichtum gebracht werden, zur Entfaltung und zur Wirkung gebracht werden, während andere Typen, die nicht diese Ideologie entsprechen, verfolgt und repressiv unterdrückt werden. Heute wird zum Beispiel der Typus des Händlers nach Sombart gefördert, während der des Helden eher unterdrückt und an den Rand gedrängt und in prekäre Existenzen gedrängt und zu Radikalität und Extremismus gedrängt wird, was ihn noch besser bekämpfbar, dämonisier- und isolierbar macht. All das aber nur ein Epizykel zum eigentlichen Sinn dieser Audioanalyse. Diese großen geistigen und ideologischen Fragen spielen sich meiner Meinung nach in einem Reich ab, in dem es auch Freiheit gibt und Willensfreiheit, sowohl des Einzelnen, der sich am Mann zusammenreißt und sich gegen das Negative für das Gute entscheidet, die negativen Triebe und das Verhängnis in sich selbst bekämpft und überwindet und das Beste in sich zu entfalten bringt, genauso wie auf der Ebene eines Volkes. Und genau hier ist der Gedanke eines biologischen Determinismus und Materialismus nicht nur völlig lebensfremd, wie ich vor am Beispiel dieser Kaiser Konstantin etc. beschrieben habe, sondern auch sogar meiner Meinung nach lebenshemmend, weil es zu einem falschen Fatalismus und einem Glauben an ein Gefängnis der Gene verführen könnte. Soweit meine Position. Ich möchte diese Audioanalyse mit einer eingängigen, simplen Metapher abschließen, die natürlich große, hohe Grenzen hat, ja, und wirklich nicht sehr weit reicht, aber zum Grundverständnis reicht es. Hardware und Software. Ich kann den besten MacBook Pro haben. Das sind jetzt quasi die Gene, ja. wenn ich darauf Windows 95 laufen lasse, das ist also die Software, die Memes, die Ideen, die Gedanken, dann bringt mir das nichts und die beste Hardware kann sich nicht entfalten. Umgekehrt, wenn ich das neueste Betriebssystem habe, was ist denn das Beste, sagen wir ein neues iOS-System, da gibt es ja eine Übereinstimmung, dass die recht gut gemacht sind, aber ich spiele das irgendwie auf ein altes Nokia-Handy rauf, ja, dann wird das natürlich auch nicht funktionieren. Sprich, beide Bereiche sind entscheidend und beide Bereiche sind wichtig. Man kann den einen nicht auf das andere reduzieren, selbstverständlich hängen sie aber miteinander zusammen, aber nicht nur durch die Manipulation des Materiellen, also kaputtschlagen der Hardware oder Zerstörung des menschlichen Körpers, Manipulation, Anregung, Dämmung des Gehirns und seiner Funktionen. Auch durch geistige, rein geistige Veränderungen, das Einbringen einer falschen Ideologie, der Verfall einer Religion, das Aufkommen einer irren Lehre und Häresie. Auch dadurch kann man den physikalischen Bereich, den genetischen Bereich schädigen, indem nämlich aus der falschen Ideologie falsche politische Entscheidungen hervorkommen, die zu einer Degeneration, einer Verhausschweinung und am Ende, wie in unserem Fall, sogar zu einem Bevölkerungsaustausch führen. All das ist aber nicht determiniert, weder ideengeschichtlich noch genetisch. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, mit all unserer Kraft dagegen zu kämpfen. Ein Kampf findet auch auf der geistigen Ebene statt und der bedeutet Theoriebildung, ein möglichst verständliches und realistisches Bild der Verständnis der ethnokulturellen Identität zu entwickeln. Und auch daran beteilige ich mich theoriebildend. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, ich danke euch sehr für die Unterstützung. Wie gesagt, MS Live Plus gibt es immer wieder Bonusinhalte und bin schon sehr gespannt auf Kommentare zu dieser Aufnahme.